diese TGA-Planung ist ein spannender Teil. Man hat viele technische Aspekte, man hat mit Strom, Wasser, mit Luft zu tun, man hat mit Menschen zu tun, man hat vor allem in der BIM-Planung mit Technologie zu tun, mit Software. Ich glaube, da sprechen sehr viele Argumente für diesen Bereich.
Herzlich willkommen zu Ich hab nen Plan, der BIM-Podcast. Hier sprechen inspirierende Menschen aus der Baubranche übers Gewinnen, übers Scheitern und über das, was sie antreibt, täglich Großes zu schaffen. Die technische Gebäudeausrüstung stellt Sinneszellen, Adern und Herz der modernen Gebäudetechnik und bietet attraktive Berufsbilder mit abwechslungsreichen Aufgaben. Dennoch leidet sie unter den gleichen Problemen wie der Rest der Baubranche: Fachkräftemangel und Bindung sowie Motivation von Mitarbeitenden. Welche Hebel müssen TGA-Büros bewegen, um den Beruf attraktiv zu gestalten und Mitarbeitende zu halten? Und welche Chancen liegen dafür in der digitalen Transformation? Das diskutieren zwei Experten in dieser Episode: Daniel Wollenmann, BIM-Manager bei Hefty Hess Martignoni, kurz HHM, und Daniel Dummermuth, Bereichsleiter und Partner der Geschäftsleitung von Amstein und Waltert.
Ja, danke, vielen Dank. Mein Name ist Daniel Wollenmann, ich arbeite bei Hefty Hess Martignoni, kurz HHM. Wir sind ein Gebäudetechnikunternehmen mit mehreren Standorten in der Deutschschweiz, mit rund 200 Mitarbeitern. Ich selber bin seit 17 Jahren bei der HHM tätig, habe ursprünglich eine Elektroplanerausbildung gemacht und habe mich dann schon früh im Unternehmen Richtung BIM und Digitalisierung weitergebildet. Heute haben wir mehrere Koordinatoren an den Standorten und bearbeiten rund 50 BIM-Projekte gleichzeitig.
Ja, guten Tag zusammen. Mein Name ist Daniel Dummermuth, bin bei Amstein und Waltert in Zürich angestellt als Bereichsleiter und Partner Geschäftsleitung und schweizweit im Konzern zuständig für das Thema Digitalisierung. Wir treiben die Projekte intern voran und auch mit natürlich externen Partnern sind wir tagtäglich unterwegs in der Gebäudetechnik Fokus, aber auch im Bereich von Consulting-Dienstleistungen für unsere Kunden und Projekte das Maximum herauszuholen. Und das ist eigentlich das, was uns da täglich antreibt zu diesem Thema.
Genau. Was macht denn die TGA im Vergleich zu anderen Baudisziplinen so besonders?
Die TGA bei uns in der Schweiz nennen wir das ja HLKS und E-Planung, Gebäudetechnikplanung. Was bei uns oder das Thema so besonders macht, ist sicher im Vergleich zu den anderen Disziplinen aus der Baubranche, dass es sehr technisch ist. Und das ist sicher das, was uns auch in dem Sinn, wie soll ich sagen, was die Komplexität und das Thema, die Technologie am Gebäude, was es interessant macht, das will ich eigentlich damit sagen.
Ja, ich denke vor allem auch die Komplexität, die du angesprochen hast, oder spielt sehr stark dort hinein. Diese Gewerke spielen immer mehr miteinander zusammen. Früher war jedes Gewerk etwas für sich, aber heute mit der heutigen Technologie greift die Elektro in die Lüftungssteuerung ein, in die Sanitäreinrichtungen etc. Die Gewerke wandern immer näher zueinander. Es muss das einheitliche System irgendwo dahinter sein. Das ist etwas, was sich in den letzten Jahren auch sehr stark verändert hat, aus meiner Sicht.
Das ist richtig, oder? Und das ist auch das, was das ganze Thema, das wir ja behandeln, dass es das Thema Nachhaltigkeit oder eben das Thema Energie und Versorgung, was uns ja täglich beschäftigt, wichtiger als jetzt, war es schon lange nicht mehr, ist ja, dass unsere Disziplinen ineinandergreifen und alle an diesem Strang ziehen, dass wir uns da in diesem Thema auch weltweit, schweizweit voranbringen, dass wir da einen großen Beitrag leisten können. Das ist, die Gebäude sind doch ein massiv großer Teil im Ganzen.
Daniel von HHM, du hattest eben schon erwähnt, dass eben so viele Gewerke miteinander arbeiten. Dadurch, dass so viele Stakeholder gleichzeitig zusammengehalten werden müssen oder ihr dazwischen sitzt, hast du ein Beispiel dafür, was das für den Projektalltag deiner Mitarbeitenden bedeutet?
Ja, also grundsätzlich, die Aufgaben, das haben wir festgestellt, für den Projektleiter werden immer komplexer. Er muss die Übersicht über verschiedene Schnittstellen haben. Und es wird erwartet, dass man das Verständnis hat für alle Bereiche, für alle Themen, für alle Akteure in diesen Projekten. Und wir haben uns bei uns einmal gesagt, ja, eigentlich ist es wichtig, dass der Projektleiter wieder zurückgeht und die Führung des Projektes, also die Leitung vom Projekt übernimmt. Und haben da bewusst gesagt, okay, wir brauchen jemanden, der diesen technischen Teil dann übernimmt. Wir haben bei uns solche Gesamtkoordinatoren eingestellt oder beauftragt, die Modelle zu pflegen, die Use Cases anzuwenden, zu schauen, dass die Modelle extern wie intern gut funktionieren. Also nach SEO ist es eigentlich nach außen die Aufgabe des Modellverantwortlichen. Und dort haben wir wirklich jetzt gemerkt, dass das nimmt etwas Last von den Projektleitern ab der Schulter, um dort sich auf das Projekt zu fokussieren, und jemand übernimmt diesen ganzen technischen Part, damit die Modellqualität stimmt, damit irgendwelche Modelleigenschaften korrekt sind, dass die gewünschten Attribute enthalten sind. Darum muss sich jetzt eigentlich der Projektleiter viel, viel weniger kümmern, als zu Beginn, wo wir diese Modelle so erstellt haben.
Finde ich noch schwierig, dieses Thema, oder? Also bei uns zeigt sich auch ein bisschen die umgekehrte Entwicklung, dass die Projektleiter eben mehr involviert werden in diese Modellprozesse. Also wir bauen schon Dashboard-artige Möglichkeiten, dass sie nicht in der absoluten Tiefe diese Tools bedienen müssen. Aber sie müssen doch die Informationen und das Engineering quasi selber einbringen können, weil eigentlich haben wir fast nur noch Projektleiter bei uns und nicht mehr der klassische Zeichner, der alles abzeichnet, was der Ingenieur oder der Projektleiter vorgibt. Und deshalb, die Systeme werden komplexer, die Anlagen, die wir planen, sind komplex und bleiben komplex. Und da muss schon auch entwickelt sich schon auch eine Verschiebung der Aufgaben, auch die Verantwortlichkeit ist ein großes Thema. Aber klar, gibt es auch die gewisse Dinge einfach modellieren nach Vorgabe, Dienst nach Vorschrift. Ich sehe schon, dass die Experten bei uns an die Modelle müssen, sozusagen. Ja,
ja, das war genau der Punkt, wo ich auch etwas einhaken wollte. Oder? Wir können auf der einen Seite halt nicht nur Projektleiter haben. Oder? Es ist wichtig, dass wir qualifizierte Projektleiter haben, die Projekte führen können, die Termine einhalten können, das Projekt im Überblick behalten. Und das sind dann so viele Aufgaben, wenn dann all diese technischen Aufgaben auch noch dazukommen, wenn sie sich darum kümmern müssen, in welchem P-Set irgendwelche Eigenschaften stehen, dann sind das irgendwann einmal zu viele Aufgaben für einen Projektleiter. Ja, vielleicht sind es dann braucht es plötzlich mehr Projektleiter. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir die Kompetenzen teilen und sagen, okay, wir haben jemanden, der sich sehr stark dafür interessiert, diese technischen Themen zu lösen, sitzt da mit dem Projektleiter dann vielleicht gemeinsam an einem Meeting, um diese beiden Aspekte abzudecken.
Zur Kommunikation in den Disziplinen haben wir gerade Punkte gehört. Wie würdet ihr sagen, lässt sich denn die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Disziplinen verbessern? Habt ihr da Lösungsvorschläge schon?
Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, dass die Kommunikation verbessert wird. Ich glaube, viele Firmen arbeiten mittlerweile daran. Ich unterteile das jetzt in zwei Dingen. Die Kommunikation zwischenmenschlich, also an einer Besprechung, die soll näher heranrücken. Und andererseits, ich klassifiziere das auch als Kommunikation zwischen den Softwaren, dass der Datenflow, der Datenaustausch flüssiger geht, dass dort die Kommunikation verbessert wird. Das sind so diese zwei Baustellen, die es da gibt, um die Zusammenarbeit zu fördern in diesen Disziplinen. Wir sind ja eigentlich bei der HM eher ein junges Gebäudetechnik-Design-Unternehmen. Wir haben erst vor wenigen Jahren HLQS auch bei uns gestartet. Wir sind ursprünglich ein Elektroplanungsbüro, und das war genau auch der Punkt. Wir müssen diese Kommunikation näher bringen, und einerseits hat man sich dazu entschieden, diese Gesamtgebäudetechnik zu planen, um die Kommunikationswege zu verkürzen, um den Datenaustausch zu verkürzen, nichtsdestotrotz hat man immer Projektpartner, oder? Und diese Schnittstellen muss man auch pflegen.
Daniel, wie macht ihr das bei Amstein und Waltert?
Der andere Dani hat das schon sehr, sehr gut aufgezeigt, also die menschlichen Aspekte und die technischen Themen, sprich Schnittstellen, die man optimieren muss. Wir sprechen auch von Nahtstellen, die funktionieren. Wenn man natürlich alles in einem Haus hat oder auch in einem Projekt sehr viele Gewerke abdeckt, hat man dann natürlich sehr viele Vorteile, was das angeht. Aber ich bin auch der Meinung, dass eben auch mit Partnern in Projekten oder auch auf der Ebene von OpenBIM mit offenen Schnittstellen sehr, sehr gut funktionieren kann. Es ist auch immer sehr menschenabhängig. Wenn ein Team funktioniert, dann funktioniert es. Das Projekt wird erfolgreich sein. Noch besser, wenn das Projekt eben auch auf der technischen Seite optimal aufgegleist ist, dann ist dann quasi dann doppelt gewonnen, oder? Aber im meisten Fall haben wir sehr viele große Projekte, die technisch sehr gut abgestellt sind und die Menschen untereinander funktionieren nicht, dann ist es genauso schwierig, oder, wie wenn du das nicht hast. Aber die Verbesserungsmöglichkeiten, die wir haben, hat auch mit Vertrauen zu tun, oder? Also Vertrauen und Verantwortlichkeit ist sicher auch ein massiv wichtiger Punkt, den es anzusprechen gibt. Ich weiß nicht, ob wir in der Schweiz da vielleicht auch etwas Vorteile genießen, weil wir uns kennen, man kennt sich noch. Und dann ist die Hemmschwelle, mal etwas auszuprobieren, vielleicht auch etwas tiefer. Ich glaube, das ist doch auch ein wichtiger Punkt bei uns in der Transformation. Und viele auch bei uns intern denken immer, dass die Unternehmer nicht so weit sind. Die wollen alle noch Pläne haben, dass sie arbeiten können. Aber wir sehen doch auch die Entwicklung in Projekten und mit Unternehmen zusammen, dass es sehr schnell gehen kann und die doch sehr, sehr, sehr bereit sind, auch neue Technologien auf die Baustelle zum Beispiel zu bringen und damit zu arbeiten. Und auch das hat nichts mit jung oder alten Mitarbeitern zu tun, sondern dass das Mindset, das stimmen muss, und dann funktioniert doch schon einiges.
Was ich hier, oder wenn man darüber spricht, wie man die Zusammenarbeit verbessern kann, aus meiner Sicht kann ich das, oder muss ich das wie in diesem Zusammenhang auch erwähnen, oder weshalb haben wir diese Gewerke bei uns intern zusammengelegt, war wirklich auch ein großer Punkt, diese Software-Schnittstellen. Dadurch, dass wir das alles in-house lösen können, mit einem Software-Partner in dem Sinne, können wir die Modelle viel, viel nativer bearbeiten. Und wenn wir Projektpartner nach außen haben, Architekten oder andere Gewerke, die ebenfalls mit derselben Software arbeiten, ist es wirklich ein brutal großer Mehrwert, aus meiner Sicht jetzt, auch wenn IFC-Workflows relativ gut funktionieren in gewissen Bereichen, toppt es natürlich nicht, wenn alle in der gleichen Software arbeiten können, ist es doch nochmals eine Steigerung, die man da hat. Wenn auch das Ganze, vielleicht dazu führt, dass man nicht dieselben Workflows intern und extern führen kann, ja.
Das heißt, ein großer Überpunkt wäre quasi Kommunikation verbessern. Einmal zwischenmenschlich hattest du gesagt, dann nochmal ein Datenflow, diese zwei Säulen. Wenn ihr daran denkt, an den Titel dieser heutigen Episode, wir möchten die TGA auch für Mitarbeitende attraktiver machen, was tut ihr beide dafür, dass das passiert in euren Unternehmen?
Das ist eine schwierige Frage, ja. Also ganz sicher versuchen wir an der vordersten Front dabei zu sein, gerade im Bereich auch der Technologien. Intern diese Angebote an Ausbildung sich zur Verfügung zu stellen. Also die optimalen Werkzeuge können nur so gut bedient sein, wenn sie auch geschult sind und gecoacht sind. Also da sind wir sicher stark am Arbeiten mit unserer A&W University, die sehr gut funktioniert, nicht nur auf der technischen Seite, auch inhaltlicher und Ausbildung für Normierungsgeschichten und so weiter ist da stark im Fokus. Also das Wissen zu verbreiten, das ist sicher wichtig. Dann natürlich auch die spannenden, großen, interessanten, komplexen Projekte zu bearbeiten, zu bekommen auf dem Markt. Und dort ist dann halt eben auch meist heute gefordert, dass die Technologien auf einem hohen Niveau da sind und funktionieren und dass die Leute eben auch Spaß haben daran, in Anführungszeichen. Also dass es eben funktioniert in den Projekten und nicht und sie nicht stört bei der Arbeit und dass sie Freude bekommen. Ich versuche Freude zu vermitteln, dass es Spaß macht, bei uns in diesen Projekten mitzuarbeiten, auch dass sie in solche Projekte wollen, auch gerade intern motivierte Leute zu finden. Das ist sicher ein großer Punkt und das geht von oben bis unten und zurück, dass wir das versuchen vorzuleben und voranzugehen.
Ja, also bei uns, wir haben ähnliche Ansätze. Wir haben aber zusätzlich auch festgestellt, dass Mitarbeiter vielleicht nicht immer das gesamte Spektrum von diesen Aufgaben erfüllen möchten oder erfüllen können. Ihre Stärken liegen zum Teil in einem Spezialbereich. Und deshalb haben wir im letzten Jahr einen Testlauf gemacht mit einer neuen Fach- und Führungskarriere. Der Testreihe hat da sehr gut abgeschnitten und wir haben jetzt seit Anfangsjahr diese Fach- und Führungskarriere bei uns in der Firma integriert. Das bedeutet, ein Mitarbeiter kann sich auf verschiedene Wege weiterbilden, aufsteigen, das heißt nicht mehr nur als klassischer Projektleiter, also irgendwie vom Zeichner, Planer, Fachplaner, Projektleiter, sondern er hat auch die Möglichkeit, sich in einem Spezialbereich wie zum Beispiel der BIM-Technologie weiterzuentwickeln, ihn von einem ganz Einstieg Modellverantwortlicher über BIM-Koordinator zu einem BIM-Manager, haben wir wirklich eine abgestimmte Karriereleiter, die es ermöglicht, dann den Mitarbeiter zu sagen, okay, ich habe zwar eine TGA-technische Ausbildung gemacht, aber mich interessiert diesen technischen Modellteil mehr als vielleicht die reine Führung eines Projektes oder meine Stärken liegen vielleicht eher dort. Und dann können sich diese Person eher dort weiter die Karriere planen. Und das ist unserer Meinung führt dazu, dass Mitarbeiter dann vielleicht mehr Freude an ihrer Arbeit haben, gerne diese Arbeit ausführen, vielleicht auch interessierter daran sind und dementsprechend in ihrer Stärke gefördert werden. Und das andere, das ist das, was Daniel Dumuth auch schon gesagt hat, sind, wenn man als Arbeitgeber interessante, spannende Projekte zur Verfügung stellen kann, an denen die Leute arbeiten können, das fördert natürlich auch das Interesse der Mitarbeiter, entweder bei HHM zu arbeiten oder bei HHM zu bleiben. Das sind solche Faktoren wie Fachpersonen, ja, wie man diese gewinnen kann oder behalten kann.
Es zuckt und juckt. Nein, also wir haben das auch schon versucht, was Daniel Wollemann gerade beschrieben hat bei uns. Ich würde mal meinen, das war nicht sehr, sehr erfolgreich, weil sich die Leute, also wir haben natürlich auch die affin sind für diese Themen, die nennen sich heute BIM-Koordinatoren, die sind zuständig. Wir haben die Modellverantwortlichen, wir haben die Rollen Superuser, das wird bei uns schon seit 20 Jahren wahrscheinlich, seit CAD gekommen ist, so gelebt. Wir haben auch diese Organisationsformen, sind auch dabei, auch in den inhaltlichen Entwicklungen dieser Werkzeuge, dass sie sind voll eingebunden. Das funktioniert sehr, sehr gut, aber halt wirklich, dass wir die klassischen Rollen verlassen. Sagen, du bist jetzt nicht mehr Projektleiter Heizung, sondern du bist jetzt du bist halt interessiert an der Technologie, machst halt ein bisschen Technologie. Das funktioniert halt bei uns intern für die Disziplinen nicht wirklich, oder? Das sind dann halt wirklich übergeordnete Spezialisten, die sind zum Beispiel teils in meinem Bereich, die führen dann die Projekte auf der technischen, kümmern sich um die technischen Themen, aber nicht inhaltlich dann in der Führung vom eigenen Gewerk. Dort versuchen wir sie einfach mitzunehmen, dass sie fit sind und diese Werkzeuge nutzen und so effizient arbeiten können, qualitativ hochwertig. Auch sehr viel im QS-Bereich wird gemacht, dass sie unterstützt sind. Sie fühlen sich unterstützt durch die Werkzeuge und können sich auf das Wesentliche in den Projekten fokussieren. Und das hilft dann wieder, den Baum zu sehen im Wald, oder? Das ist halt schon unser Problem, wie Daniel auch schon schön aufgezeigt hat.
Das Rezept wäre grob gesagt Spaß an interessanten Projekten, individuelle Karrierechancen und spannende Technologie, die habt ihr auch genannt. Die führt zur nächsten Frage. Welche Chancen liegen denn in der Automatisierung von Prozessen in der TGA? Und könnt ihr vielleicht ein Beispiel nennen, welche Bereiche davon besonders profitieren?
Ja, also ich sehe relativ viel Potenzial in der Digitalisierung und Automatisierung. Wahrscheinlich können wir uns noch nicht alles vorstellen, was die Zukunft bringt. Es heißt ja immer, die Baubranche ist die am wenigsten automatisierte Branche. Und wenn ich dann sehe, was andere Branchen mit der Automatisierung bereits alles leisten können, bin ich gespannt, was die Zukunft auf den Bau bringen wird. Ich denke, das modellbasierte Planen und Vorfertigen und sind da erst die ersten kleinen Gehversuche. Die Automatisierung ist aber immer in zwei Bereiche wichtig. In erster Linie müssen die hausinternen Prozesse optimiert und standardisiert werden und anschließend kann man die eigenen Prozesse automatisieren. Und in einem zweiten Schritt muss dann versucht werden, oder die Automatisierung mit einem Projektpartner noch nach außen zu realisieren. Aber auch hier müssen zuerst sauber die Standards existieren und die technischen und technisch für mehr Gewerke und Unternehmen sollen funktionieren, bevor man überhaupt mit der Automatisierung starten kann. Also man muss dort die Schnittstellen klären zwischen diesen Projektpartnern.
Ja, also automatisieren, das ist sicher eines der Lieblingswörter, die alle gerne hören. Das hört sich nach zurücklehnen. Passiert etwas automatisch, aber auch sehr ein schwieriges Thema. Klar kann man heute doch schon einiges automatisieren. Ich versuche den Fokus, wie Dani vorhin auch schon schön gesagt hat, auf unsere internen Prozesse zu legen und das zu automatisieren, was eben mit Fleiß abgearbeitet wurde oder wird. Das hat schon meine Mama immer gesagt, sie ist sehr fleißig, deshalb versteht sie das Automatisieren nicht so ganz. Und wir, ich sag jetzt mal, wir Planer, Ingenieure, wir sind auch sehr fleißig und deshalb ist es nicht immer ganz so einfach, das auch irgendwo dann an die Basis zu bringen. Und wenn du Informationen automatisierst oder ganze Werkzeuge miteinander verknüpfst und durch das automatische Workflows generierst, ist einfach auch die Schwierigkeit, dass es dann dynamisch wird. Oder? Und die Dynamik, gerade mit all unseren Partnern, die wir haben, in den großen Projekten, ist einfach sehr, sehr schwierig zu kontrollieren. Und das bringt uns wieder vor neue große Herausforderungen. Also das habe ich vorhin schon erwähnt, dass quasi mit dem Automatisieren möchte ich die Leute auch entlasten und es kann nicht sein, dass 10 Planer bei uns irgendwie ein Schema nachzeichnen müssen, sprich oder halt eben auch nachinformieren, aufinformieren mit den aktuellen Daten, so Zeugs versuchen wir heute zu automatisieren, aber eben der das dann automatisiert, der muss wissen, was er tut. Und es sind dann noch einer, der das macht und nicht mehr 10. Und die 10 anderen, also sprich 9 anderen, wollen wir nicht entlassen, sondern die haben andere Aufgaben bei uns in den Projekten zu lösen und können sich eben dem annehmen und nicht müssen irgendwas Aufwendiges machen, was eigentlich auch keine Intelligenz braucht dafür, sage ich mal. Oder?
Genau, das ist das, was ich auch gemeint habe, eigentlich, dass die Informationen für einen etwas arbeiten. Und ein ganz wichtiger Aspekt aus meiner Sicht ist, dass eine Information, die ich in ein Projekt ergänze, dass ich die nicht an 2, 3 Orten manuell ergänze, sondern dass diese an einem Ort hinterlegt ist. Und wenn ich die an einem anderen Ort auch brauche, dann wird die übertragen von dort oder wird abgeleitet von dort. Weil so können wir natürlich ganz klar Fehler minimieren und Zeit einsparen im Endeffekt.
Was ruft ihr denn, letzte Frage, potenziellen neuen KollegInnen zu? Wieso sollen die in die TGA kommen?
Ja, ich denke, das Thema spricht für sich, oder? Diese TGA-Planung ist ein spannender Teil. Man hat viele technische Aspekte. Man hat mit Strom, Wasser, mit Luft zu tun. Man hat mit Menschen zu tun. Man hat vor allem in der BIM-Planung mit Technologie zu tun. Mit Software, ich glaube, da sprechen sehr viele Argumente für diesen Bereich.
Ich sehe es genauso. Also es ist eine extrem spannende Berufung. Also, und es gibt auch so viele Möglichkeiten, in diese Welt zu kommen. Also es muss ja überhaupt nicht sein, dass du irgendwie eine klassische Planerlehre machst. Wir haben auch viele Leute bei A&W, die kommen aus dem Maschinenbereich, und ich denke gerade, dass da eben auch, und das sind sehr, sehr, sehr gute Mitarbeiter bei uns, die eben schon auch quasi sehr vernetzt denken können und auch diese Themen, die wir auch vorantreiben mit Automatisierung und BIM und all dieses Technologische sehr, sehr nahe, schon auch bereits aus der Ausbildung kennen. Ja, es ist extrem interessant und es hat auch noch sehr, sehr viel Möglichkeiten aus diesem Bereich sich weiterzuentwickeln in verschiedenste Richtungen, sei es Energiefragen, die spannender denn je sind. Unsere Energieabteilungen, die explodieren aktuell. Wir sind auch in der Energieversorgung, was extrem wichtig ist, was der Kreis schließt zu der Digitalisierung. Ohne dass wir diese Datencenter und all diese Thematiken im Griff haben und die gut versorgen und auch versorgen, wenn irgendwo ein Problem da ist, können wir sonst gar nicht mehr arbeiten, oder? Und das ist so zum Teil dann auch wieder etwas beängstigend, oder? Früher konnten wir ja auch bauen und planen ohne diese Computer. Das ist noch nicht so lange her. Ein Herr hat sich gerade verabschiedet letzte Woche in der Pension. Der war über 40 Jahre bei A&W. Er hatte noch mit nicht mal einem Telefon gestartet auf dem Tisch, aber hat so die ganze History durchgeschrieben im E-Mail, wie er bei A&W arbeiten durfte. Und das war schon extrem beeindruckend in dieser kurzen Zeit, wie wir gearbeitet haben. Und wir konnten auch schon komplexe Spitäler bauen. Das würde mir auch jeder heute sagen, der dazu hört. Da bin ich auch sicher, aber nicht in dieser Zeit, oder? Und nicht in dieser Menge. Und auch die Technologie und die Komplexität hat sich doch schon natürlich gesteigert, auch in diesen Projekten und dann in diesen Gebäude im Betrieb und so weiter, oder? Und aber bis und mit auch der Betriebs Faktor ist ein wichtiger, und bei uns wird der auch vorangetrieben, dass wir bis und mit, wenn das Gebäude übergeben wird, ist ja noch lange nicht vorbei, und das ist doch auch ein wichtiger Punkt, oder? Und da geht die Thematik weiter mit IoT und all diesen Themen, dass man die Gebäude auch betreibt. Das haben wir jetzt heute noch ein bisschen ausgeklammert, aber ist doch auch ein sehr wichtiger Punkt, den ich noch reinbringen wollte.
Das heißt, wir haben ein Aufgabenbereich, eine TGA mit komplexen Projekten, Technologie auf hohem Niveau, Arbeit, die Spaß macht. Ich überlege es mir, vielleicht schule ich noch um. Ich danke euch für eure Zeit. Daniel Wollenmann, Daniel Dümmermuth, Dankeschön, dass ihr Teil dieser Episode wart.
Vielen Dank.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Das war Ich hab einen Plan, der BIM-Podcast. Schön, dass Sie zugehört haben. Bis zur kommenden Episode.